Greg, ich habe ja das Buch von Wladimir Rosenbaum, nicht das Buch von ihm, sondern vom Kamber über ihn gelesen. Und ich möchte es jetzt geben, dass du es auch lesen kannst, wie versprochen.
Danke ganz vielmals.
Ich möchte noch schnell eine Stelle vorlesen. Das zeigt, dass wir doch in besseren Zeiten sind, wenn auch nicht viel. Im Thorberg. Kennst du den Thorberg?
War ich auch schon, ja.
Das ist so ein Gefängnis oben an einem Hügel, sieht aus wie ein Schloss. Im Thorberg kamen gegenüber unbotmäßigen Häftlingen verschiedene Disziplinarmaßnahmen zur Anwendung. Die strengste Maßnahme war das Gattertief unten im Keller des Schlosses. Da gab es ein Verlies, kalt und ohne Tageslicht, also vollständig dunkel. In einer Ecke dieses Verlieses war das Gatter angebracht, eine etwa 2 Meter hohe Eisengittertüre, mit der eine Ecke des Verlieses wie ein Schrank abgeschlossen werden konnte. Dieser Gattereckschrank war knapp so groß, dass ein Mensch stehend dahinter eingeklemmt werden konnte. In diesem Gatter wurde der besonders unbotmäßige Häftling für die Dauer von 24 Stunden ohne Nahrung und Wasser festgehalten. Also grauenhaft.
Genau, der alte Bunker. In den neuen Bunker wird man schon immer noch 24 Stunden oder länger weggesperrt, isoliert. Man kommt immerhin zu essen, es ist ein bisschen grösser, man hat sicher ein Licht.
Ja, aber die Disziplinierungen sind immer noch. Ist auch unterboten, soviel ich weiß. Man hat einfach Licht an der Decke. Und das ist ja dann auch wieder eine Folter, dass man eben 24 Stunden Licht hat und dann nicht im Dunkeln schlafen kann.
Ich habe gehört sagen, dass in der JVA Böschweiss gibt es einen Spazierhof, wo sozusagen ein Loch in der Erde ist und darüber ein Gitter gespannt, ebenerdig. Hast du von dem schon gehört?
In der Böschweiss?
Yep.
Okay.
Hörte ich schon sagen, aber das ist jetzt nicht ganz verbrieft. Aber das ist vielleicht auch noch ein Thema.
Der Thema gehen das zum Glück nicht aus, Gregi. Für den Podcast zum Glück. Heute haben wir Artikel 172 StPO, Quellenschutz der Medienschaffenden. Das sind Personen, die beruflich mit der Veröffentlichung von Informationen im redaktionellen Teil befasst sind, in periodisch erscheinenden Medien, die haben einen Quellenschutz für ihre Informationen. Informanten. Ich habe mich gefragt, Regi, ob wir auch einen Quellenschutz haben für unseren Podcast.
Frag doch die 9. Abteilung vom Bezirksgericht Zürich. Die wissen das sicher.
Also wir sind ein periodisch erscheinendes Medium. Das ist, glaube ich, unbestritten.
So periodisch sind wir nicht mit Artikel für Artikel, aber zumindest du bist das, ja.
Der Podcast an sich schon. Und periodisch, ja mal, wir haben ja doch mehrere Folgen pro Jahr. Und dann sind wir sind der redaktionelle Teil. Wir vermitteln Informationen. Dann sind wir, das ist dann die grosse Frage, sind wir beruflich damit befasst? Das ist auch eine Voraussetzung.
Also ich... Nicht wirklich. Bei dir bin ich mir nicht mehr so ganz sicher.
Also Leserbrief schreiben, Hobbyjournalisten fallen nicht unter das StPO 172.
Gut, du haust ja Podcasts raus in einer Kadenz, wo ich mich frage, wie du sonst noch schaffst. Also ich glaube, bei dir geht es langsam.
Also ich glaube, es ist schon eine Nebentätigkeit, ja.
Verdienst ja Millionen mit dem Podcast.
Ja, das ist die Frage, oder? Aber Entschädigung an sich ist nicht das Kriterium. Jetzt, wenn wir uns daran denken, an die scheinbar bestehende Standleitung wegen der Corona-Zeit zwischen dem Vorbüro vom Bundesrat Bersee und dem Blick. Das ist ja, glaube ich, zum Walder gegangen, gemäss Medienberichterstattungen. Ist der Walder der redaktionelle Teil vom Blick? Oder langt es weiterleiten an redaktionellen Teil?
Ja,
und wie will man überprüfen, ob es der Walder weitergeleitet hat, wenn man die entsprechende Kommunikation nicht auswerten kann.
Dann muss man im Zweifelsfall vermutlich pro Quellenschutz, gerade in dem Kontext von der Pandemie. Ja.
Also würde ich sagen, in dem, dass man es weitergibt, ist man auch, also das ist ja wahrscheinlich die Ansicht vom Zwangsmassnahmengericht Bern, dass er irgendwie dem Quellenschutz auch unterliegt. Gut, dann Absatz 2, das ist die Ausnahme, also man muss dann gleich aussagen, obwohl man allenfalls eine Information muss preisgeben muss, die sonst dem Quellenschutz unterliegen würde. Und zwar zum einen liegt A, wenn eine Person in unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben ist und das Zeugnis erforderlich ist, um die Person zu retten. Also zum Beispiel in einem Entführungsfall.
Ja, aber das finde ich noch spannend, Wir haben dann vorgreifend auf den 174er, der sagt, dass bis zum, also man kann sofort eine anfechtbare Verfügung verlangen und bis zum Entscheid von der Beschwerdeinstanz muss die Zeugin oder der Zeuge, kommt ihm das Zeugungsverweigerungsrecht gut zu. Also das kann eine krasse Situation sein. Da muss die Beschwerdeinstanz relativ schnell entscheiden. Aber das sind so Extremfälle, das ist fast nicht vorstellbar, dass es mal jeder zukommt. Aber das wäre zumindest ein möglicher Konflikt.
Dann der Lib B, dort haben wir einen Katalog von möglichen Daten, wo man dann auch sagt, da geht das Interesse von der Warenfindung vor. Wobei dort muss die Information vom Journalist muss notwendig sein, um den Tatnachweis zu führen. Also dann auch wiederum sehr schwammig ist. Wenn ist es absolut notwendig und wenn kann es durch den Staat nicht aufgeklärt werden?
Genau, also der 172 ist ja übernommen worden vom Stegenbier. Welcher Schutz?
Artikel 30 rum.
Ja, nicht schlecht. Ja, 28a. Ja,
genau. Was man muss sagen, dass der Katalog, den es hier hat, ein bisschen zufällig wirkt. Das kann mitunter auch Bagatellcharakter haben. Darum ist auch immer auf die Verhältnismäßigkeit das Augenmerk zu richten. Gut, wenn wir noch schnell den 173er machen. Zeugnisverweigerungsrecht bei weiteren Geheimhaltungspflichten. Da haben wir auch einen Katalog. Artikel 321 bis StGB zum Beispiel etc. Ich glaube, das interessiert uns jetzt nicht so an dieser Stelle. Wichtig ist einfach zu wissen, dass Träger und Trägerinnen von anderen geschützten Geheimnissen sind zur Aussage verpflichtet. Außer sie machen geltend, dass Geheimnisinteresse der Interesse der Wahrheitsfindung überwiegt. Hast du etwas zu sagen zum 173er Krieg?
Nein, ich danke dir für die konzisen Ausführungen.
Ja, dann in 174 Entscheide über die Zulässigkeit der Zeugnisverweigerung.
Da wird zuerst mal im Absatz 1 statuiert, wer über die Zulässigkeit der Zeugnisverweigerung entscheidet. Im Vorverfahren ist das die vernehmende Behörde. Nach Anklagerhebung ist es das Gericht, also nicht der Vorsitzende, die Vorsitzende, sondern im Kollegialfall das gesamte Gericht. Und Absatz 2 sagt dann...
Warte noch schnell, was würdest du meinen, wenn es eine delegierte Einvernahme ist bei der Polizei?
Dann entscheidet die Staatsanwaltschaft. Kann man sich anders vorstellen.
Ich, gemäss Botschaft ist es nicht so, wie du gerade gesagt hast, sondern die Polizei selber, aber die werden Rückspruch mit der Staatsanwaltschaft nehmen.
Absatz 2, Zeugin oder der Zeuge kann bei einem ablehnenden Entscheid, also wenn die Verfahrensleitung oder das Gericht sagt, nein, du musst aussagen, können sie sofort Beurteilung durch Beschwerdeinstanz verlangen.
Also wahrscheinlich Beschwerden nach 93
StPO. Genau, StPO-Beschwerden. Und eben relevant, vorher schon kurz erwähnt, ist Absatz 3, bis zum Entscheid von der Beschwerdeinstanz hat Zeugin oder Zeuge statt das Zeugnisverweigerungsrecht zu.
Gemäss dem 174 ist Beschwerde legitimiert nur der Zeuge oder Zeugin. Ist auch noch speziell. Da kann durchaus eine Interessenlage bestehen, dass auch alle anderen Parteien Interesse haben.
Absolut, der Wert würde ich sagen, das ist dann am Sachgericht. Muss man das abwägen, das kann man dort noch vorbringen.
Gut, das ist wichtig, dass du das sagst, weil man kann auf den Entscheid immer wieder zurückkommen. Also jede Instanz oder das Gericht kann ja dann den Zeugen gleich wieder laden und nochmal neu entscheiden. Das ist also nicht irgendein Entscheid, der in Rechtskraft erwächst und dann absolut für das ganze Verfahren gilt. Oder habe ich jetzt irgendetwas Falsches gesagt? Ja, gegen den Beschwerdeentscheid ist dann noch eine Strafrechtsbeschwerde des Bundesgericht möglich. Sofern ein nicht wieder gut zu machender Nachteil besteht, der ist wahrscheinlich relativ häufig zu bejahen.
Genau. Und eben der 174er Absatz 3, das ist eigentlich statuiert eine aufschiebende Wirkung. Da muss man nicht separat eine aufschiebende Wirkung ersuchen. Das ist eigentlich so per Gesetz schon da implementiert.
Genau. Das verweist dann auf 387 StPO. Und wichtig ist auch, währenddem das Verfahren läuft, kann man natürlich dann die betreffende Person nicht als Auskunftsperson befragen. Dann Artikel 175, um es noch abschliessen, Ausübung vom Zeugnisverweigerungsrecht. Das heisst, der Zeuge kann jederzeit auf seinen Entscheid zurückkommen. Also er kann widerrufen, dass er vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen will. Das ist Absatz 1.
Nein, also es ist doppelt. Er kann sich jederzeit darauf berufen und er kann auch jederzeit widerrufen.
Genau. Das ist ein höchstpersönliches Recht. Sofern man urteilsfähig ist, kann man den Entscheid selber treffen, wie es bei Jugendlichen.
Ja, vermutlich ist das relativ. Da muss man schauen, wie alt eine betroffene Person ist, auch wenn man den höchstpersönlichen Entscheid selber kann treffen kann, ohne Hilfe der gesetzlichen Vertretung.
Genau, das hängt ein bisschen halt vom Beweisthema ab. Aber man sagt, so mit ungefähr 14 bis 16 ist man urteilsfähig.
Genau, und Absatz 2 ist sicher noch relevant. Also jemand, eine Zeugin oder ein Zeuge, der nach Belehrung, nach korrekter Belehrung Aussagen macht und dann erst später sagt, ich habe übrigens ein Zeugnisverweigerungsrecht.
Also das widerruft, ja.
Genau, dann können die bereits gemachten Aussagen können verwertet werden. Das kann man nicht im Nachhinein irgendwie zerstören.
Was wir da jetzt nicht geklärt haben in dem rund um den 175 ist, wenn das Zeugnisverweigerungsrecht erst nachträglich eintritt, also wenn man zum Beispiel nachträglich heiratet, das haben wir aber schon mal besprochen. In dem Fall wirkt eine Rückwirkung.
Richtig. Gut, komm, dann machen wir den 176er jetzt halt auch noch, weil nachher kommen wir ja zum dritten Abschnitt Zeugen einvernahmen.
Finde ich eine gute Idee, ja.
Genau, also wichtig ist, wer das Zeugnis verweigert, ohne dazu berechtigt zu sein. Also wenn man jetzt den Beschwerdeweg beschritten hat oder auf eine Beschwerde verzichtet hat, wird zuerst zu einer Ordnungsbuße, mit der Ordnungsbuße beschafft werden, bis 1'000 Franken, also sitzungspolizeilich, und kann auch zur Tragung von Kosten und Entschädigungen verpflichtet werden. Das kann durchaus das Problem sein, wenn wir 5 Parteivertreterinnen und Parteivertreter haben, die wieder unverrichtete Dinge angereist sind, wieder abzotteln müssen. Das könnte neues Geld geben, wenn das durchgesetzt wird. Mhm. Und wenn man sich konsequent weigert, Absatz 2, dann kann man unter Hinweis auf 292 das StGB nochmal zur Aussage aufgefordert werden und bei erneuter Verweigerung wird ein Strafverfahren, also ein Übertretungsstrafverfahren eröffnet.
Bügehaft gibt es nicht mehr. Was ich mich gefragt habe, es gibt doch ein bisschen verwandte Delikte, Gregi. Sag mir, ich mache jetzt keine Aussagen. Das könnte ja dann auch eine Begünstigung sein.
Jetzt machst du es fast auf, und ich meinte, wir können jetzt mit dem 176er elegante Folge abschliessen. Kann ich das im Stegreif nicht sagen, aber mit ein bisschen Fantasie lässt sich das möglicherweise durchdenken. Ja. Aber ich kann noch etwas anderes sagen. Wir sind in einer früheren Folge schon darauf gekommen. Ich bin der Meinung, und Irrtum vorbehalten, gibt es da noch keine klare höchstrichterliche Entscheid, aber die Lehre sagt das so. Man kann nur einmal wegen 292 StGB bestraft werden, wegen einer Zeugnisverweigerung, dass das ein Fall von Nebisidem ist.
Ja, das hast du schon mal gesagt, und da bin ich ganz klar auch deiner Meinung. Also sonst wären wir ja in einer Endlosschlaufe und dann sind wir näher wieder bei einer Beugehaft.
Genau, das wäre eine beugehaftsähnliche Konstellation.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnapp dir doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.
Aber ich hoffe, weißt du? Ja, eigentlich schon. Ich hoffe, das Wetter geht. In der Schweiz.